Wir haben keine perfekten Netzwerke und da kann es schnell mal kommen, dass wenn man besonders größere Dateien hochlädt, dass da auch eben zu Fehlern in der Übertragung kommen kann, dass das Netzwerk mal abbricht. Und da bieten Resumable Uploads dann eine Lösung, indem dass man die Uploads so gestaltet, dass sie eben von diesen Fehlern sich wieder automatisch erholen können und den Upload dann trotzdem weiter fortsetzen. Und da wird auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass es verschiedene Implementierungen gibt, die funktionieren. Und das ist auch bei unserem Resumable Uploads durchaus der Fall. Es gibt quasi keinen Grund, nicht Resumable Uploads in der Anwendung anzubieten.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von wahren Podcast-Fans wie euch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung geben könntet. Auf den einschlägigen Podcast-Portalen wie Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns gerne ein paar Sternchen hinterlassen, damit das, was wir hier machen, von mehr Menschen gefunden und gehört werden kann. Danke für eure Unterstützung und danke für eure Sternchen.
Revision 657. Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir aus dem Team einmal den Hans. Hallo Hans.
Hallo.
Ich bin der Shep und das bedeutet, wir haben wieder einen Gast. Und zwar haben wir heute den Marius da. Hallo Marius.
Hallo. Freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Wir haben auch ein spannendes Thema im Gepäck. Oder du. Bevor es aber auf das Thema kommt, magst du dich einmal vorstellen, wer du bist und was du so machst.
Genau, ich bin der Marius Kleidel. Ich bin aktuell ansässig in München und bin schon seit einiger Zeit in der Webentwicklung, in letzter Zeit sehr viel im Netzwerkverkehr unterwegs und genau, habe so als schon so als Jugendlicher so ein bisschen angefangen, irgendwie in der Webentwicklung mich rumzutreiben. Und es hat mich dann auch relativ weit irgendwie umhergebracht. Irgendwann war ich dann mehr in der Eichensoftwareentwicklung unterwegs, aber jetzt seit schon einigen Jahren arbeite ich für eine Firma, für die namens Transloaded. Und da bin ich eigentlich so ein bisschen so ein Full-Stack-Entwickler gewesen und mittlerweile eben auch viel in dem Bereich der Netzwerktechnik unterwegs. Also ich kümmere mich auch viel um HTTP selbst, das Protokoll, das das ganze Web quasi unterbaut. Schaue mir da eben verschiedene Optimierungen an und insbesondere auch den Datenverkehr zwischen Client und Server. Und da bin ich auch mit den Resumable Uploads in Kontakt gekommen und an denen arbeite ich jetzt schon seit einigen Jahren.
Genau, und das ist ja, die HörerInnen werden es wahrscheinlich schon an der Überschrift gesehen haben, das ist unser Thema heute. Genau, Transloaded, die Firma, die habe ich schon vor langer Zeit wahrgenommen. Ich glaube, das waren so Early Adopter von Node, würde ich sagen, oder? Könnte man das so sagen?
Wirklich. Das ist eine relativ witzige Geschichte. Es war noch vor meiner Zeit, vor Transloaded. Einer der ursprünglichen Gründer, es waren mal drei Gründer, und Felix Geißendorf.
Das war der, dem ich auch gefolgt bin und wo ich das so ein bisschen mitverfolgt habe, genau.
Genau, er war einer der ersten, ich weiß nicht, Core-Contributors zu Node tatsächlich. Hat da auch einiges eben mitgearbeitet und hat dann, die ganze Firma wurde dann eigentlich auf Node.js aufgezogen. Ich glaube, der erste Prototyp war in PHP, aber das hat für das Konzept nicht gut funktioniert und dann wurde Node.js ausgewählt und da sind wir heutzutage immer noch.
Ja, genau, und Transloaded habe ich wahrgenommen und du kannst es vielleicht korrigieren, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als dass ihr so ein Dienstleister hinter den Kulissen seid und da im Speziellen eben, wenn es so um Video-Weiterverarbeitung geht, also Transcoding und vielleicht auch irgendwie andere Dinge. Man nimmt euch nicht so wahr, aber ich glaube, ihr steckt schon hinter so diversen Applikationen, die man verwendet.
Genau, das kann man eigentlich ganz gut so sagen. Wir sind ein File Processing Service, also Software as a Service in gewisser Weise. Wir haben einen Cloud-Dienst, den andere Anwendungen quasi in deren Logik integrieren. Und wir kümmern uns um eigentlich alles File Upload, Processing, Storage. Und da ist eben die Videoverarbeitung ein relativ großer Punkt. Bildverarbeitung ist auch noch relativ viel genutzt, aber der beste Use Case, wie man es immer erklären kann, was wir machen, sind zum Beispiel ein großer Kunde ist eine E-Learning-Plattform und da laden dann Dozenten und Dozentinnen zum Beispiel Videos, Aufnahmen von Vorlesungen hoch. Die Studenten und Studentinnen laden dann da die irgendwelche Assignments hoch oder irgendwelche Notizen und die müssen alle verarbeitet werden. Und besonders bei Videos, du willst ja haben, dass die immer perfekt optimiert sind für jede Plattform, für jedes Gerät. Dann kommen ständig neue Codecs hinzu, weil sich wieder ein Hersteller überlegt, der will jetzt neue Codec machen. Und besonders bei Videos ist eben diese Verarbeitung relativ rechenintensiv und deswegen ist es sehr entspannt, wenn man das an einen Anbieter wie eben Translated auslagern kann. Wir kümmern uns dann um die ganzen Details darunter, wir schauen, dass die Technik eben auf dem neuesten Stand ist, wir kümmern uns um neue Entwicklungen und stellen am Ende auch die Rechenkapazität bereit, sodass dann der Kunde am Ende quasi nur noch eine einfache API hat und wir kümmern uns um alles, inklusive Queues und Weiterentwicklung von den Themen. Und genau, das ist quasi, was Translated macht. Geht für viele verschiedene Dateien, Video, Audio, Bilder, komprimierte Dateien. Und die werden dann am Ende, die Resultate werden dann einfach da gespeichert, wo der Kunde es haben will. Wir haben so eine fast deklarative JSON-basierte Sprache, mit der du dann eben die Verarbeitungsschritte definieren kannst und so zusammen chainen kannst. Dann wird es wie so eine Pipeline, wie man zum Beispiel von GitHub Actions kennt. Ist ganz gut. Leute mögen das gerne.
Mhm. Genau. Ja, fand ich auch immer gut. Ich hatte selber jetzt noch nicht so viel Use Cases leider, aber finde es gut, ja, wie das macht. Hat mir gut gefallen. Aber genau, ich muss auf jeden Fall nochmal wieder reinschauen. Hab schon länger nicht mehr so den aktuellen Stand mir angesehen. Genau, und wir wollen ja heute über Resumable Uploads sprechen und es ist kein Zufall, dass du bei Translated arbeitest und wir in dieser Konstellation über das Thema sprechen, denn das Hin- und Herschieben von großen Dateien, wie zum Beispiel Videodateien, ist ja nicht immer so ganz unproblematisch. Man kennt das ja vom Downloaden schon, dass das manchmal nicht so ganz einfach ist, aber es gibt's ja dann auch nochmal beim Uploaden.
Genau. Das, leider ist es heutzutage 2025 immer noch ein Problem. Wir haben keine perfekten Netzwerke und da kann es schnell mal kommen, dass wenn man besonders größere Dateien hochlädt, ist ja heutzutage nicht selten, dass man Videodateien hat, die Gigabyte groß sind oder riesiges Backup, das zum Teil dann schon ein Terabyte groß sein kann, dass wenn die eben übertragen werden, dass es da auch eben zu Fehlern in der Übertragung kommen kann, dass das Netzwerk mal abbricht. Und da bieten Resumable Uploads dann eine Lösung, indem dass man die Uploads so gestaltet, dass sie eben von diesen Fehlern sich wieder automatisch erholen können und den Upload dann trotzdem weiter fortsetzen. Mhm. Das Problem kommt ein bisschen daher, besonders wenn wir uns als zum Beispiel Webanwendungen anschauen, dass bei, zum Beispiel wenn ich jetzt einen Multipart-Upload mache, ganz einfach über ein HTML-Form-Element zum Beispiel, dann werden da auch eventuelle Dateien eben alle in einer HTTP-Anfrage übertragen. Das ist dann meistens so ein Post-Request. Und wenn da bei der Übertragung dann ein Fehler entsteht, zum Beispiel weil einfach mal die Netzwerkverbindung abreißt, weil mein Mobilgerät sich entscheidet, dass es jetzt nicht mehr im WLAN ist, sondern im Mobilfunknetz unterwegs ist, dann kann eben ganz schnell eine Verbindung abreißen.
Ich habe auch den Use Case mal gehabt, dass sich der Rechner schlafen gelegt hat.
Genau. Betriebssystem-Updates. Der Nutzer oder die Nutzerin klickt aus Versehen auf das kleine X neben dem Browserfenster, dann ist schnell viel weg. Auf dem Server kann auch was passieren. Der Server kann abstürzen, der Proxy macht einen Fehler. Also da gibt es, bei dieser Pipeline, bei dieser Datenautobahn in gewisser Weise gibt es immer irgendwelche Fehlerchen, die passieren können. Und dann ist es einfach nervig für den Nutzer, nervig für den Betreiber der Anwendung, wenn der ganze Upload dann wiederholt werden muss. So war eben das früher oder traditionell ist es so. Besonders wenn du dann mit deiner langsamen Anbindung jetzt nochmal die 500 Megabyte nochmal hochladen willst, dann ist es natürlich einfach eine schlechte User Experience und sollte eben verbessert werden.
Ja. Ist es nicht auch so, dass so Binärdateien dann BASE64 kodiert werden und dann auch nochmal größer werden dadurch und das dann nochmal länger dauert und das wahrscheinlich dann auch zu dem Problem beiträgt?
Also das ist mir jetzt persönlich nicht, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass Base64-Codierung dafür verwendet wird.
Ich dachte, das ist dieses Multipart-Form-Data-Dings würde so ähnlich arbeiten wie so E-Mail-Anhänge, nur in die andere Richtung. Gott aber da vielleicht liege ich da falsch. Okay, gut, sehr gut.
Multipart ist so ein eigenes Thema, ist nicht sehr beliebt, aber so schlimm ist es dann doch nicht.
Ah, gut. Okay, gut, sehr gut.
Technisch gesehen, wenn ich jetzt mal an Downloads denke, was man ja häufig macht bei großen Dateien, ich weiß, beim Streaming oder so, dass man dann sagt, okay, ich mache halt irgendeine Byte-Range, die ich dann über das Netzwerk schicke und dann kann der Browser das verarbeiten, checkt das, okay, das ist jetzt hier die nächste Byte-Range und ich muss jetzt mal nochmal was Neues requesten. Also da ist so ein Mechanismus da. So ist es jetzt beim Downloaden. Wie funktioniert denn das beim Uploaden?
Genau, also es ist ein bisschen diese Asymmetrie. Quasi HTTP, also das Protokoll, beinhaltet eigentlich schon seit Anfang an eben diese Unterstützung für Resumable Downloads, indem der Client einfach anfragt, okay, ich hätte exakt diesen Anteil an Bytes jetzt nochmal erhalten. Und das funktioniert auch super, das war von Anfang an dabei. Aber für Resumable Uploads gab es quasi bisher keine standardisierte Lösung. Und das hat auch oft Leute dann irgendwie ein bisschen schutzig gemacht. Warum? Wäre eigentlich schön, wenn man da diese Symmetrie lösen könnte. Und wie wir das Problem angehen, also da gibt es natürlich auch ein paar Herangehensweisen.
Vielleicht, wenn ich noch ganz kurz noch mal einmal nachfragen darf, nur um dieses Problem nochmal. Also das heißt eigentlich, technisch gesehen funktioniert das dann genauso beim Upload. Du schickst halt einfach dann, also das ist das, wie HTTP das vorsieht, dass man einfach auch Byte-Ranges schickt, oder wie ist das?
In gewisser Weise ja. Ein Zwischenschritt kommt noch, quasi wenn die Verbindung unterbrochen wurde, dann muss der Klient nochmal nachfragen, wie viel Dateien oder wie viel Bytes der Server quasi empfangen hat.
Aber da sprechen wir ja über die Zukunft jetzt, oder? Also, weil aktuell geht das auch nicht, oder? Richtig? Also, dieses Range-Requests anfordern, was der Hans erwähnt hatte, für Downloads, also was ja jetzt schon geht, womit man ja auch in irgendwie Videofiles dann an die richtige Stelle spulen kann, ohne dass man dann quasi den ganzen, die Stunden, die man schon geguckt hat, nochmal neu runterladen muss. Das geht ja schon. Also das sind ja eben diese Range-Requests, die der Server dann eben auswerten und entsprechend antworten kann. Aber das andere, worüber ihr gerade sprecht, das ist ja erst die Lösung, die an der ihr arbeitet. Darf ich das so? Ist das richtig? Oder?
Also es ist schon umgesetzt. Es gibt schon existierende Verfahren dafür, die auch schon implementiert wurden, die auch schon eben in Production laufen. Die funktionieren auch alle sehr gut. Was wir jetzt aktuell, um da noch mal ein bisschen in die Zukunft vorherzugreifen, wir arbeiten dran, dass es jetzt eine offizielle Erweiterung für HTTP wird quasi. Also wir sind da mit der Arbeitsgruppe, die sich quasi der HTTP Maintenance angenommen hat, mit der sind wir eben aktuell in Kooperation, dass wir schauen, dass wir das wirklich ja, offiziell in HTTP einbinden. Aber was wir bisher haben, sind quasi mehr so eigenständige Projekte und Protokolle, die das nachbilden, was dann später auch standardisiert, hoffentlich standardisiert wird.
Mhm. Genau, also quasi einfach, dass dann eine Layer drüber, ihr nutzt dann irgendwelche browsereigenen primitiveren APIs, sag ich mal, die so näher am Protokoll sind. Das Protokoll selber kann es nicht, aber ihr Tricks dann oder diejenigen, die das implementieren, die kriegen das halt irgendwie anders hin und eben jeder aber in seinem eigenen Dialekt sozusagen. Und das habt ihr auch schon wahrscheinlich implementiert, nur ist eben jetzt einfach euer Take, so, warum muss das eigentlich, warum muss jeder das Rad neu erfinden, ne?
Genau, das war besonders am Anfang das Problem. Also wir haben dann, ich glaube, es war ungefähr 2013, 2014, wo sich dann damit schon angefangen hatte, wo wir dann eben gemerkt hatten von Transloaded, okay, unsere Kunden haben genau dieses Problem mit den Datei-Uploads. Wir haben dann gesucht, eben welche existierenden Lösungen es gibt dafür und da gab es eben ganz viele Ansätze, die das ist dann zum Teil nur für eine Plattform implementieren oder irgendwelche proprietären Lösungen. Ganz viele Plattformen wie YouTube und Dropbox hatten natürlich auch sowas dann implementiert, weil sie es für deren Nutzer und Nutzerinnen gebraucht haben. aber die sind natürlich nicht verfügbar in Open Source. Und dann gab es zum Teil eben Open Source Lösungen, die es dann halt eben nur für Browser funktioniert, was natürlich schön ist für Webentwicklungen. Aber wenn du jetzt dann das eventuell auch auf Android oder iOS zum Laufen bekommen willst, dann musst du dich da wieder komplett selbst drum kümmern. Und deswegen hatten wir dann quasi uns dazu entschieden, okay, hey, bevor wir jetzt wieder die 41. proprietäre Lösung implementieren, dann versuchen wir das doch so zu lösen, dass ja, auch andere Leute das weiterverwenden können. Und das hört sich jetzt ein bisschen cheesy an, aber Open Source ist uns durchaus wichtig, eben wie vorhin schon angesprochen. Einer unserer Mitgründer war eben einer der Node.js Core Contributors damals und ganz viel von unserem Produkt, das wir bauen, basiert auf Open Source und dementsprechend wollen wir halt ein bisschen auch zurückgeben in den Sparten, wo wir halt helfen können in gewisser Weise. Und dann haben wir eben damals dieses TAS-Projekt ins Leben gerufen, das eben Resumable Uploads für alle verfügbar machen soll und haben in dessen Zug dann ein Protokoll entwickelt, also quasi so eine Spezifikation geschrieben, die sagt, wie könnte Resumable Upload quasi implementiert werden auf HTTP und hatten dann aber auch gleichzeitig noch an Implementierungen gearbeitet, eben für Klienten und auch für Server, sodass es dann quasi bereitsteht, wenn jemand das in die Anwendung einbauen will, dann kann man einfach unsere Open-Source-Projekte verwenden und das relativ schnell zum Laufen bekommen.
Genau, das heißt TAS, wofür steht die Abkürzung? T vielleicht für Translated oder sowas? U für Upload wahrscheinlich?
Ich glaube, ursprünglich stand es mal irgendwie für Translated Upload Server. Okay. Aber ich glaube, später wurde das dann irgendwie schön umgenannt in die Upload Server.
Ja. Okay. Genau, das, also dieses Projekt liegt unter TAS.io. Und das setzt eure Idee dieses Ablaufs um, und zwar in Form von eben Paketen für verschiedene Plattformen, also für Browser, für verschiedene Webserver-Implementationen, weiß nicht, auch für Android dann vielleicht?
Genau, also wir haben quasi die clientseitige, man braucht leider immer eine spezielle, quasi eine Client-Library dafür, die es zum Laufen bringt. Und da haben wir eine JavaScript-Implementierung, die im Browser läuft, aber auch gleichzeitig in Node.js und wahrscheinlich auch in Sachen wie Dino und so weiter. Implementierungen für Android und iOS gibt es auch. Wobei das ganze Thema der Smartphones und mobilen Anwendungen ist auch wieder eine weitere Rabbit Hole. Aber genau, da funktioniert es auch alles. Und wir haben auch serverseitige Implementierungen für Node.js ist natürlich immer sehr heiß begehrt. Wir haben auch eine Implementierung in Go, die auch relativ schön ist, weil es an sich auch man kann es einfach in so ein statisches Binary kompilieren und kann es dann einfach neben sich als externen Service, als Docker-Service oder so starten und dann hat man es einfach neben den anderen Serverprozessen laufen und kann es dann einfach so in die Anwendung integrieren, ohne dass man jetzt wirklich da auch Go schreiben muss. .NET gibt es auch eine sehr gute Implementierung. Genau, gibt es einiges.
Genau, und die Motivation, warum ihr das gerne als Standard etablieren wollen würdet oder warum das euer Vorschlag ist, das eben in die Standards zu übernehmen, ist im Grunde, dass man dann irgendwann sagen kann, also selbst wenn es jetzt im Browser noch nicht implementiert ist, aber wenn ich jetzt eure JavaScript-Library nehme, ich weiß, mein Gegenüber, also welcher Server auch immer, bei welchem Host auch immer, die implementieren das idealerweise standardmäßig und es braucht dann, also man muss dann nicht gucken, ob der jetzt die Erweiterung von euch eben auch installiert hat und das versteht. Oder man müsste es wahrscheinlich bei dem Server auch alles zu Fuß bauen. Das geht wahrscheinlich auch, ne? Da kannst du ja mal erzählen, wie euer Konzept funktioniert. Also man kann das schon zu Fuß alles bauen. Es ist nur ein bisschen painful, glaube ich, oder?
Genau. Das ist eigentlich eine relativ gute Beschreibung von dem Ansatz. Man kann das alles selbst machen. Wie wir an dieses Problem rangehen, ist, oder wie wir quasi Resumable Uploads bereitstellen, ist, dass wir sagen, okay, der Klient versucht, so viel Daten in einem Request zu schicken, wie es geht. Am besten schickt er die ganze Datei in einem einzelnen HTTP-Request, weil dann hast du den Vorteil, wenn das durchgeht, was ja hoffentlich in den meisten Fällen der Fall ist, dann bist du fertig, dann musst du nichts weiteres machen. Dann, genau, wurde die Datei erfolgreich übertragen und du kannst einfach weiter dein Geschäft treiben. Wenn jetzt allerdings der Fall kommt, dass wirklich eine Unterbrechung kommt, weil zum Beispiel Netzwerkverbindung abreißt, weil der Nutzer die Anwendung schließt, weil der Server abraucht oder manchmal will man auch explizit einen Upload pausieren. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die sich einem dann offenbart. Dann wird die Verbindung unterbrochen und der Server speichert einfach so viel der Daten zwischen, wie er erreicht hat. Das sind dann zum Beispiel, keine Ahnung, 10%, 20% oder so weiter. Und wenn der Klient dann irgendwann realisiert, okay, die Verbindung ist jetzt abgerissen, ich will jetzt den Upload wieder fortsetzen, dann fragt er bei dem Server an, ja, wie viele Dateien hast du schon erhalten? Das ist der sogenannte Offset, nennen wir den. Der Offset gibt quasi an, wie viele Bytes hat der Server bereits erhalten. Und dann weiß der Klient, okay, er hat jetzt zum Beispiel schon die ersten 1 Million Bytes erhalten, dann fange ich ab dem 1 Millionsten und ersten Byte an, wieder Dateien oder Daten zu übertragen. Und dadurch erhältst du halt quasi eine effiziente Methode zum Fortsetzen des Uploads, weil quasi kein einzelnes Byte nochmal übertragen werden muss, das sonst nicht übertragen hätte werden müssen. Und genau, so funktioniert das an allem auch sehr gut. Der Klient erhält dann am Anfang, wenn der Upload quasi beginnt, wird da auch so eine sogenannte Upload-URL ausgetauscht, wo der Klient dann eben weiß, wo er dann später eben diese weiteren Anfragen hinschicken muss, um den Upload dann eben weiter fortzuführen. Und das braucht dann eben leider auch noch immer ein bisschen Implementierung an dem Server, aber da kann man dann eben auch auf bestehende Open-Source-Lösungen, wie wir sie dann eben auch bereitstellen, zurückgreifen. Das ist aber natürlich das Problem auch ein bisschen, dass man braucht die Software auf dem Klienten, man braucht die Software auf dem Server. Und da wäre es natürlich schön, wenn das alles ein großes standardisiertes Interface ist. Das haben wir eben auch schon gemacht mit unserem TUS-Projekt. Aber wenn man das eben noch will, dass es die Implementierungen weiterreichen, also zum Beispiel, dass eventuell sogar diese clientseitige Logik direkt im Browser schon integriert ist, dann muss man natürlich quasi den Standard nochmal auf ein neueres Niveau anheben. Du musst dich da wirklich dann auch mit den jeweiligen standardgebenden Körpern oder Organisationen in Kontakt treten, um das dann eben auch durchzubekommen. Und da erhält man eben auch super viel Feedback, wie das, mit welchen Problemen man dann eventuell konfrontiert ist, welche Sachen man dann ändern muss, damit es wirklich in allen Fällen funktioniert. Und in dem Prozess, den haben wir eben jetzt vor ein paar Jahren angestoßen und in dem befinden wir uns immer noch, aber man lernt super viel dazu, man verbessert am Ende dann das ganze Verfahren und hoffentlich kommt am Ende dann eben auch ein Standard raus, der für alle verwendbar ist. Mhm.
Und das ist ja dann die HTTP Working Group, wo ihr Teil von seid jetzt mit diesem Subchapter, sage ich jetzt mal. Da werden ja dann Dinge entwickelt wie im HTTP 2, HTTP 3 und noch viele andere Dinge, von denen du wahrscheinlich mehr Ahnung hast als wir.
Genau.
Und die Dachorganisation ist ja die IETF, das ist die Internet Engineering Task Force.
Genau, ich kann auch dazu mal ein paar Worte verlieren. Quasi das IETF, wie du schon angesprochen hast, ist die Internet Engineering Task Force. Und die kümmert sich quasi um die Verwaltung und die Erstellung der ganzen Protokolle, die eigentlich so das Internet untermauern. Also es beginnt quasi bei TCP, UDP, DNS gehört zu IETF auch dazu. Auch die Mail-Protokolle wie SMTP gehören auch dazu und IMAP. Dann eben auch, was halt eben fürs Web sehr relevant ist, ist quasi alles, was HTTP angeht. Also die verschiedenen Versionen 1, 2, 3 und eben dieses ganze Prozedere darum. Viel Arbeit geschieht da auch zusammen mit dem B3C und der What Working Group, die dann eben mehr diese browserseitigen Standards rausgeben für HTML, CSS und die verschiedenen JavaScript-APIs. Aber das IETF befasst sich mehr mit den Protokollen in der Netzwerkübertragung. HTTP-Cookies ist zum Beispiel eigentlich auch so Ein Teil davon gehört auch zum ITF, ein Teil auch zum B3C und der What Working Group. Genau, so ist ein bisschen aufgeteilt. Und es ist eigentlich eine relativ super angenehme Organisation, kann auch jeder mitmachen, braucht keine formelle Mitgliedschaft, kann einfach auf einer Mailingliste die joinen und mit rumschreiben. Da gibt es dann auch dreimal im Jahr ein größeres Meeting, genau, wo dann auch viele aktuelle Themen besprochen werden, wo man dann auch neue Ideen vorstellen kann. Und die werden dann eigentlich auch relativ offen immer angenommen und man erhält dann eben Feedback dazu und hat eben auch die Möglichkeit, direkt dann diesen Standardisierungsprozess zu beeinflussen, neue Ideen einzubringen, wie wir es dann eben mit den Resumable Uploads gemacht haben.
Ja, cool.
Was sind da so die nächsten Milestones? Also wie nähert man sich dem eigentlich an? Du hast ja eben schon ein bisschen erklärt, aber es ist ja doch ein komplizierter Prozess. Wie kommt man da dran?
Also ich muss auch gestehen, ich bin da mehr so reingerutscht, muss ich schon fast sagen. Ich hatte auch am Anfang keinen Kontakt mit dem ITF. Ich hatte immer gehört, es gibt es irgendwie, aber so ganz konnte ich mir auch nichts drunter vorstellen. Und dann kam dann tatsächlich, ich glaube, das waren Mitarbeiter von Apple auf uns zu. Die hatten eben gesagt, hey, wir haben Interesse, Resumable Uploads direkt in unsere Plattform zu integrieren. Wir wollen das direkt als eine API für Anwendungen auf iOS und macOS anbieten. Wir haben da gesehen, ihr habt da schon eben Arbeit in diesem Bereich getan. Ihr habt schon dieses TUS-Projekt. Und es ist an sich genau das, was wir haben wollen oder was wir brauchen. Aber damit wir das quasi implementieren können in unserer Plattform, brauchen wir eine Art offizielleren Standard. Weil davor, den Standard, den wir quasi hatten, der stand einfach, war einfach eine Webseite, die wir erstellt hatten, wo wir unsere Ideen gesammelt hatten. Das ist halt dann für eine Firma wie Apple nicht offiziell genug. Ist auch komplett verständlich. Und dann hatten sie quasi gesagt, hey, warum nehmen wir nicht die Expertise, die ihr in dem Bereich der Resumable Uploads habt und kombiniert die mit unserem Wissen im Bereich der Standardisierung, bei Apple ist auch schon sehr vertreten beim IETF, und kombinieren da quasi unsere Fähigkeiten und arbeiten da zusammen dran. Und so bin ich dann, oder sind wir von dem TAS-Projekt dann zu dem IETF gekommen. Und es ist eigentlich relativ entspannt, wie man da am Anfang angeht. Also jede Working Group, zum Beispiel es gibt eben die HTTP Working Group, hat eine eigene Mailingliste. Hatte ich davor auch noch nie gemacht, dass ich in der Mailingliste gejoint bin, aber gut, gibt es immer noch. Und da schreibst du dann einfach so ein bisschen mal deine Idee rein, beschreibst dir zum ersten Mal so, hey, wir haben das Problem, wir hatten uns ungefähr die Lösung überlegt, was hält ihr davon? Und dann kriegt man oft Antworten, die entweder direkt auf die Lösung eingehen oder zum Teil dann auch einfach Pointer in eine andere Richtung sind. Zum Beispiel sagen, hey, das Problem, das du hast, wurde eventuell schon hier und da mal gelöst. Das Problem ist sehr verwandt mit dem anderen Problem. Schau dir das vielleicht mal dem an oder kontaktier die und die Person. Und so kriegt man da relativ schnell Feedback zu seiner Idee. Und wenn es dann eben so ist, dass dann diese Working Group, dass dann Interesse besteht, an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten, dann kann man eben diesen mehr formelleren Prozess starten, wo du dann wirklich anfängst, ein Dokument zu verfassen. Das heißt, im IETF ist es ein sogenannter Internet Draft. Dieser Internet Draft beschreibt dann quasi genau die Lösung, die du dir vorstellst, welchen Standard du dir vorstellst, oder welchen standardisierten Prozess du dir vorstellst, um dieses Problem anzugehen. Und dieser Internet Draft, es kann tatsächlich jeder sogenannten Internet Draft veröffentlichen. Das gibt es auch keine Restriktion. Das wird dann alles auf den sogenannten Data Tracker hochgeladen. Das ist ein Online-Portal von dem IETF. Und in diesem Data Tracker wird alles quasi gesammelt, jedes Dokument, an dem das IETF arbeitet. Und wenn es dann irgendwann so ist, dass es genug Interesse für deinen Internet Draft gibt, dann kann eben auch diese Arbeitsgruppe, diese Working Group nennen, quasi ein Dokument adoptieren, heißt es. Im Englischen, das heißt adopting. Und dann wird es quasi offiziell in die Agenda der Arbeitsgruppe aufgenommen und dann wird auch wirklich regelmäßig drüber diskutiert, geschaut, dass da Fortschritt gemacht wird bei dem Thema, dass man eben da vorankommt und sich dann hoffentlich, also es kann zum Teil geht es schnell, ein paar Monaten, zum Teil zieht sich das über Jahre, dass man dann am Ende alle sich ein bisschen einigen, dass jede Meinung da einfließt und am Ende dann ein Dokument bekommt, das einen endgültigen Standard hat, mit dem jeder leben kann, mit dem jeder einigermaßen hoffentlich glücklich ist. Und dann kommt am Ende im besten Fall ein offizieller RFC raus, ein Request for Comments. Und das sind dann eben die Dokumente, die am Ende dann als ITF-Standards verstanden werden oder angesehen werden. Und wir sind dann noch so ein bisschen im Mittelprozess. Die Arbeitsgruppe hat sich quasi dem Problem der Resumable Uploads angenommen. Und da sind wir jetzt schon relativ weit, dass wir ein Dokument verfasst haben, das Problem und die Lösung sehr gut beschreibt. Und hoffentlich haben wir da jetzt langsam auch alle Meinungen mit einbezogen und sind da hoffentlich langsam fertig, sodass es dann eben bald veröffentlicht werden und genau bald ein offizieller Standard werden kann.
Ja, wow, da hat man natürlich einen gewissen Weg vor sich, ne? Also bis man dann diesen Standard auch durchbekommt. Ich meine, wir kennen das von den anderen W3C Working Groups, wo man dann versucht, irgendwie im CSS-Bereich mal in der Vergangenheit sich irgendwie zu etwas zu äußern. Da ist ja der gleiche Mechanismus am Start mit Mailinglisten etc., hunderte E-Mails, die auf einen Thread dann folgen und man blickt gar nicht mehr durch. Da muss man sich erstmal einarbeiten. Was schätzt du, wie wird das dann ablaufen für euren Draft? Also wie schnell werdet ihr da zum Ziel kommen? Sind das eher die wenigen Monate oder doch ein paar Jahre?
Also wir haben angefangen den ganzen Prozess vor dreieinhalb Jahren. Also dementsprechend sind wir da schon relativ gut lang dabei. Man muss auch sagen, wir waren da am Anfang natürlich auch alle neu in dem Bereich. Ich hatte davor noch nie mit dem IETF zu tun. Dementsprechend bremst es natürlich einen am Anfang. Aber es ist nicht selten, dass sich da schon ein Prozess oder so ein Standardisierungsprozess über ein, zwei oder mehrere Jahre zieht, weil es auch eben halt viel Themen gibt, die immer zu diskutieren sind. Und die Teilnahme am ITF ist auch immer freiwillig. Also jeder, der da mitmacht, wird entweder zum Teil vom Arbeitgeber dafür freigestellt oder macht es freiwillig, weil er einfach Interesse daran hat. Dementsprechend kann man da auch keine tighten Deadlines haben, dass man sagt, man macht diesen ganzen Prozess innerhalb von 3 Monaten. Das passiert wirklich nur sehr, sehr selten. Wir sind da jetzt eben 2-3 Jahre dabei ungefähr, aber hoffentlich ist jetzt langsam alles abgearbeitet, alle Themen wurden dazu diskutiert und dann sollte jetzt hoffentlich bald der sogenannte Working Group Last Call kommen. Das heißt, da gibt es nochmal eine einfache Möglichkeit von der gesamten Working Group Feedback zu geben zu dem ganzen Thema und danach kann immer noch Feedback gegeben werden, so ist es nicht, aber danach kann dann der Prozess weiter angestoßen werden, dass dann eben noch andere Bereiche des ITFs ein Review machen, besonders im Bereich der Security zum Beispiel oder dann kommt nochmal von den sogenannten Area Directors wird dann nochmal so ein Review gemacht, ist ITF in verschiedene Areas aufgeteilt, dann geben nochmal die Directors quasi ihren Senf dazu und so wird es dann hoffentlich, so verschiedene Hände gegeben. Am Ende gibt es dann nochmal einen RFC-Editor, der drüber schaut und dann nochmal die ganzen Rechtschreibfehler zu verbessern und der Prozess kann dann auch nochmal ein paar Monate dauern, aber die eigentliche Hauptaufgabe von uns als quasi technischen Autoren ist jetzt aktuell hoffentlich langsam fertig. Und ich bin auch relativ confident, dass es dann auch bald kommt, dass es bald einen offiziellen RFC für Resumable Uploads gibt.
Ist es denn so, du hast ja gesagt, dass Apple auf euch zugekommen ist und euch sozusagen erstmal oder den Anstoß gegeben hat, euch in der IETF einzubringen und ihr schreibt und entwickelt ja an diesem Standard, ohne dass ihr bislang eine native Implementation habt. Reicht das aus oder ist es auch so, dass ihr vielleicht oder hat Apple oder haben andere, muss ja auch nicht Apple sein oder man muss, die mögen ja eh gerne irgendwie nicht sagen, was sie machen, aber gibt es da schon Implementationen, zum Beispiel hinter Flags, so wie man das von Browsern kennt, bei neuen Features, mit denen man die dann testen kann, weil oft zeigt sich ja dann erst in der Praxis, wo es vielleicht dann noch Haken gibt.
Es ist ein sehr guter Punkt und da wird auch sehr viel Wert drauf gelegt. bei vielen Standards willst du auch Implementierungen haben, am besten von verschiedenen Parteien, die dann aber zusammen interagieren können, weil eben genau dadurch findest du dann eben Fehler in entweder im Standard oder irgendwelche technischen Fehler oder auch zum Teil, dass einfach Text verschieden ausgelegt werden kann. Das ist immer ein großes Problem und deswegen wird da auch Wert darauf gelegt, dass es verschiedene Implementierungen gibt, die funktionieren. Und das ist auch bei unserem Resumable Uploads durchaus der Fall, weil sie sind quasi so standardisiert oder wir haben, das Dokument beschreibt ja aktuell so, dass man sie auch auf Basis existierender HTTP-Klienten und Servern implementieren kann. Also wir haben da auch darauf geachtet, dass zum Beispiel die ganzen APIs im Browsern, die HTTP bereitstellen, also die Fetch API und XML HTTP Request, dass quasi die schon ausreichen, um Resumable Uploads im Browser zu implementieren, in dem nativen oder im JavaScript, das dann ganz normal im User Space quasi läuft. Also das funktioniert auch. Da haben wir auch bestehende Implementierungen für Browser, genau, für auch Node.js. Wir haben auch die serverseitigen Komponenten schon bereitgestellt. Und genau, das funktioniert und zeigt eben auch, dass das Protokoll an sich funktioniert. Und Apple hat tatsächlich auch schon die clientseitige Implementierung in iOS und macOS vorgenommen. Ich glaube, das ist jetzt schon seit 1,5 Jahren, wenn nicht sogar länger schon, ist es seit iOS 17 ist es verfügbar. Ich weiß nicht ganz genau, wann iOS 17 rauskam, aber seitdem gibt es eine API in URL Session, heißt deren API für HTTP Requests, gibt es quasi Funktionen, um Resumable Uploads durchzuführen. Und die können auch mit unseren Implementierungen zusammenarbeiten. Also das funktioniert auch und ist auch eine kleine Art Beweis, dass das funktioniert, was wir uns da ausgedacht haben.
Und könnt ihr das schon nutzen? Habt ihr den geheimen Schalter, Zugangspasswort, dass ihr das selber schon ausprobieren könnt?
Also es ist tatsächlich nicht sehr geheim, es ist öffentlich dokumentiert. Ah, okay. Und es gibt da auch ein Video von der, wie heißt das?
WWDC wahrscheinlich.
Genau, da gab es eben damals auch ein Video, das hat auch einer von den Mitarbeitern, mit dem wir da eng zusammengearbeitet haben, quasi aufgenommen. Kann ich auch später nochmal den Link dafür rausgraben.
Okay. Und gibt es noch andere Instanzen, die das implementiert haben? Also auch eben, um so Dinge abzutesten, wie du meintest, dass eben, also sind die interoperabel miteinander? Oder ist es bislang im Prinzip nur Apple und dann eure auf bestehende Standards aufbauende Library im Browser?
Genau, es sind eigentlich aktuell die zwei Haupt Sätze an Implementierungen beinhalten dann immer verschiedene Libraries, verschiedene Bibliotheken. Aber genau, eben unsere beiden, also Apple und eben unsere Sachen von TUS, die können zusammenarbeiten, die funktionieren auch zusammen. Es gibt da immer beim IETF, die haben eben dreimal im Jahr diese großen Meetings und das Wochenende davor ist immer so ein großer Hackathon, wo eben genau solche Zusammenarbeit getestet wird. Da kannst du dann hingehen und sagen, ich habe eine Implementierung für dieses Protokoll, du hast eine Implementierung für dieses Protokoll, wir hocken uns mal zusammen an den Tisch und schauen, dass das alles zusammen funktioniert. Und das hatten wir eben auch vor einem halben Jahr mal gemacht und konnten auch feststellen, dass eben unsere Lösungen zusammenarbeiten können, dass sie interagieren können. Aber es wäre natürlich immer noch schön, wenn noch eine dritte Partei dazukommen würde, die dann auch unabhängig von uns ist, das nochmal implementiert, um zu sehen, ob wir doch noch irgendwas übersehen haben. Aber das ist auch so ein Prozess, der wird dann eben ein bisschen durch dieses Last Call auch manchmal dann angestoßen, wo du dann Leuten wirklich signalisierst, hey, das ist jetzt eigentlich fast fertig, woran wir gearbeitet haben. Wenn ihr es jetzt implementieren wollt, könnt ihr das jetzt schon machen. Es ist eigentlich, wir haben uns da relativ viel Gedanken gemacht. Es ist keine Moving Target, wo sich alle 3 Wochen was ändert. Es ist jetzt eigentlich schon bereit.
Ja, das passiert ja auch öfters mal, ne? Dass Dinge dann schon ein bisschen früher an den Start gehen, wenn das schon absehbar ist, so ungefähr.
Ja. Genau, das ist auch ganz üblich, dass dann doch mal irgendwie ein Browser oder ein Hersteller das dann schon umsetzt, während es noch nicht ganz standardisiert ist, aber wo man sich sicher sein kann, dass es ungefähr die Lösung in dem Rahmen aussehen wird.
Und das, was ihr jetzt da gedraftet habt im IETF, umfasst das dann also den kompletten Funktionsumfang eures Softwareprojekts, eurer Softwareimplementation oder eurer Higher-Level-Implementation unter TUS.io? Oder ist es so, dass ähnlich wie irgendwie HTTP 1.0 und 1.1, dass dann, dass ihr noch plant, bestimmte Features dann nachzuspezifizieren und irgendwie in Form eines Minor-Version-Releases dann hinterher zu schieben?
Ist tatsächlich ein relativ interessanter Punkt, weil als wir angefangen haben, da aufs IETF zuzugehen, hatten wir für unser TUS-Projekt schon mehrere Erweiterungen quasi spezifiziert. Also wir hatten ein sogenanntes Core-Protocol, das eigentlich nur den Resumable Upload selbst hat, und dann hatten wir noch Erweiterungen definiert, um zum Beispiel die Integrität der Datei durch Checksums zu überprüfen. Das hatten wir quasi noch als Erweiterung dazu definiert. Und als wir dann eben auf das IETF zugekommen sind, ist es dann in gewisser Weise nicht so, also es ist nicht so, dass man dann sagt dem IETF, ich habe dieses fertige Dokument, bitte drück einen Stempel drauf, damit es ein offizieller Standard wird. So läuft es nicht, sondern die Working Group nimmt sich diese Arbeit an und verändert die dann so, wie die Mitglieder der Working Group das für richtig halten. Und das ist auch der absolut richtige Prozess, weil sie sind ja die Experten und Expertinnen in diesen Themenbereichen. Und in dem Prozess haben wir dann eben auch entdeckt, dass viele Sachen, die wir spezifiziert haben in unseren Erweiterungen, bereits schon in anderen RFCs abgedeckt sind. Es gibt zum Beispiel jetzt einen RFC für eben genau diese Übertragung von optionalen Checksums, um Dateiintegrität zu überprüfen. Also zum Beispiel mit SHA-256 und so weiter. Und das sind natürlich dann Bereiche, die wir für unsere Uploads nicht nochmal neu definieren müssen, weil es da bereits etablierte Standards, etablierte Lösungen gibt. Und die können wir dann einfach, wir beschreiben dann quasi nur die Interaktion, wie verhält sich das mit Resumable Uploads insbesondere. Und dann passt das alles. Und das ist eben auch ein schöner Prozess, wenn man da eben in dieser Arbeitsgruppe mitarbeitet. Du bekommst einfach mit, was auch der aktuelle Stand bei anderen Themen sind, und du siehst auch, welche Lösungen bereits für verwandte Probleme existieren, und musst das Rad dann eben nicht neu erfinden. Und so ist es tatsächlich, dass am Ende dann das Dokument, an dem wir jetzt arbeiten, eigentlich eine relativ kompakte Lösung ist, die sich wirklich nur auf diese Resumable Uploads fokussiert, weil alles andere dann eigentlich schon durch andere Bereiche in HTTP eigentlich abgedeckt ist. Also da gibt es oft mehr, als man sich am Anfang vorstellt, weil Leute schon oft diese Probleme hatten und dann dazu schon sich irgendwelche Lösungen angenommen haben.
Ja, das ist natürlich super praktisch und macht auch total Sinn, ja. Dass man dann einfach immer wieder so mixed and matched aus den verschiedenen Standards und Verfahren, die man so hat, die Dinge dann zusammenschraubt. Ja. Ja, cool.
Vielleicht können wir noch einmal, Shep, wenn das bei dir passt, auf TUS oder TAS eingehen. Wenn man jetzt dieses Problem vor sich hat, nämlich, und sagt irgendwie, hey, ich muss auch mal Resumable Uploads bei mir einführen und möchte jetzt dieses Projekt entsprechend nutzen, so als Developerin und Developer, dann gehe ich einfach auf die Webseite und da gibt's halt die clientseitige Implementierung und die serverseitige Implementierung, und die muss ich dann wie genau bei mir einbauen?
Genau, also das ist eigentlich der Prozess, wie es abläuft. Du suchst ja meistens zuerst mal eine serverseitige Implementierung raus. Zum Teil hängt es dann eben auch welche Sprache du halt auch für deine serverseitige Anwendung verwendest. Wenn du zum Beispiel Node.js verwendest, dann haben wir eben dafür eine relativ gute serverseitige Bibliothek schon bereitgestellt. Wenn die Community hat auch super viel mitgeholfen, hat Implementierungen in Java, in .NET und so weiter bereitgestellt, weil wir können halt auch eben nicht für jede beliebige Sprache eine Implementierung verwalten. Das geht auch einfach nicht. Aber da hat sich eben auch diese Community angenommen. Und das ist eben das Coole, wenn man halt ein Protokoll in gewisser Weise beschreibt, dann fangen Leute auch an, dafür eine Implementierung zu machen. Und ja, so ist dann da wirklich eine richtige Community drum gewachsen. Aber genau, man entscheidet sich dann eben für eine serverseitige Implementierung. Wenn es keine in irgendeiner passenden Sprache gibt, haben wir eben immer diesen anfangs auch beschriebenen Go-Server, der auch quasi standalone einfach als separater Prozess auf dem Server laufen kann. Der kann dann zum Beispiel über HTTP-Hooks oder gRPC auch eingebunden werden in die bestehende Anwendung. Das ist quasi meine, zum Beispiel meine Hauptanwendungslogik läuft dann zum Beispiel in Java, nehmen wir mal an, oder in Python. Und dann habe ich quasi noch diesen separaten Serverprozess für meine Resumable Uploads. Und die beiden können dann auch intern kommunizieren, um sich quasi abzusprechen, was mit Dateien passieren sollen, wenn sie fertig sind. Und genau, dann habe ich quasi meinen Server schon aufgesetzt. Meistens konfiguriere ich den dann auch, zum Beispiel, wo sollen die Dateien gespeichert werden, wie lange sollen Uploads wieder aufgenommen werden und so weiter, solche Details. Also die maximale Dateigröße, die ich akzeptieren will. Solche Einstellungen finden dann eben auf dem Server statt. Und danach kann ich dann eigentlich schon damit beginnen, meine Klienten aufzusetzen. Also dann sage ich, okay, ich habe zum Beispiel eine Webanwendung, wo ich eben Resumable Uploads integrieren will. Dann suche ich mir unseren JavaScript-Klienten raus. Ist in unserem Fall heißt er eben der TAS.js-Client. Der kann einfach eingebunden werden und genau, nutzt einfach ein paar Funktionsaufrufe und dann kann der eben schon die Dateien an den Server hochladen. Und den gleichen Prozess kannst du dann auch theoretisch für deine Android-Anwendung, für deine iOS-Anwendung wiederholen. Zum Teil auch für Server-zu-Server-Kommunikation werden auch Resumable Uploads verwendet, weil auch zwischen Servern kann auch mal die Verbindung abbrechen. Und das ist eigentlich der ganze Prozess, der nötig ist. Manchmal muss der Proxy noch ein bisschen angepasst werden. Da müssen ein paar Einstellungen angepasst werden, dass der diese Uploads auch richtig durchlässt. Aber an sich ist das quasi der Prozess. Serverseitige Implementierung raussuchen, aufsetzen und dann können die Klienten angebunden werden.
Cool, also relativ straightforward. Und wer das jetzt wirklich als sein Problem sieht bei sich, der soll doch einfach mal auf der Website vorbeigucken.
Genau.
Genau, ich habe jetzt auch mal drauf geguckt, da sind auch Implementationen wirklich für alle möglichen serverseitigen Sprachen und Frameworks drin. Also ich glaube, da wird jeder und jede fündig.
Da hat wirklich die Community einiges beigetragen, das stimmt. Mhm.
Ja, cool. Also man kann sozusagen jetzt schon damit arbeiten.
Es gibt quasi keinen Grund, nicht Resumable Uploads in der Anwendung anzubieten.
Außer man hat nur kleine Dateien zum Hochladen.
Das stimmt natürlich. Es gibt natürlich ein paar Bereiche, wo es einfach nicht nötig ist, wenn man jetzt nur kleine Bilder hochlädt. Wobei klein natürlich auch immer ein Abhang davon ist, in welchem Netzwerkverkehr man unterwegs ist.
Ja.
Man muss es nicht immer verwenden, das stimmt natürlich auch. Aber man muss auch sagen, zum Beispiel Resumable Uploads bieten dann eben auch neue Funktionsmöglichkeiten an. Der Nutzer kann dann zum Beispiel den Upload auch ganz einfach pausieren, weil er zum Beispiel merkt, oh shit, ich bin gerade in mobilen Daten und jetzt will ich nicht meine ganzen mobilen Daten auffressen. Oder zum Beispiel ich merke, hey, ich bin gerade in einer wichtigen Videokonferenz und mein ganzer Uplink wird durch einen Upload aufgefressen, dann kann ich den pausieren, damit mein Video besser durchkommt. Sowas ist dann eben auch möglich.
Ja. Oder Podcast-Aufnahme kann ja auch sein. Genau. Ja, cool. Dann haben wir, würde ich sagen, das Thema TUS ganz gut beleuchtet. Aber jetzt könnten wir noch einmal kurz noch ein vielleicht, wo wir ja gerade, der Hans hatte ja schon so ein bisschen uns dahin gelenkt, wie unsere Hörerschaft eben diese Resumable Uploads bei sich einsetzen kann. Ihr habt noch ein kleines Projekt, was man vielleicht noch dazu benutzen wollen könnte, weil es auch noch sehr praktisch ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar auf mobilen Geräten noch besonders interessant ist, nämlich der API-File-Uploader. Erzähl noch mal ganz kurz, lass uns noch einen kurzen Exkurs da machen.
Ja, sehr gerne. Also API ist auch ein Open-Source-Projekt, das auch bei Translated entstanden ist. Wir hatten dann eben irgendwann diese Resumable Uploads mit TAS eben, die ganz gut funktioniert haben. Aber das ist ja meistens noch nicht die Endlösung, die man dem Endanwender dann anbieten will. TAS ist quasi nur ein Protokoll für die reine Datenübertragung. Und heutzutage, ja, wenn man irgendwie zum Beispiel auf ganz vielen Webseiten, wenn man irgendwie eine Datei hochladen will, dann gibt es da Möglichkeiten, entweder die Datei lokal vom Gerät auszuwählen oder eben auch dann von anderen Cloud-Speicherdiensten, zum Beispiel Google Drive, OneDrive, Dropbox, irgendeine Nextcloud oder so. Und sowas hatten auch unsere Nutzer oft angefragt, unsere Kunden, dass sie eben sowas gerne haben wollen. So ein Advanced File Uploader. Und dann haben wir uns gesagt, okay, machen wir das, was wir immer machen. Wenn es dafür noch keine Open-Source-Lösung gibt, dann bauen wir eben die. Und so sind wir dann eben hingegangen und haben den API-File-Uploader entwickelt. Und das ist quasi eine JavaScript-Bibliothek, eine Sammlung an verschiedenen JavaScript-Bibliotheken, die es dir eben erlaubt, einen Rich-User-Interface in deiner Web-Anwendung zu bauen, wo der Nutzer wirklich von verschiedenen Cloud-Diensten, von lokalen Dateisystemen, Dateien importieren kann. Er kann zum Beispiel auch automatisch Video und Audio aufnehmen, wenn man das haben will. Und speichert die dann eben auf einem beliebigen Server ab. Also das kann mit TAS, das kann mit Translator zusammenarbeiten, muss aber nicht, kann auch komplett unabhängig davon verwendet werden und beinhaltet auch eben die UI-Komponenten bereits, kann auch in verschiedenen Frameworks verwendet werden, in React, in Vue, in allem möglichen. Und wurde auch sehr gut von der Community angenommen, ist auch ein sehr aktives Projekt und beinhaltet auch so ein paar Optimierungen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine große Datei von Google Drive auf einen Server hochladen will, dann beinhaltet es auch automatische Optimierungen, dass die Datei dann von Server zu Server geschickt wird und nicht über meinen Klienten, meinen Browser, mein eventuell mobiles Gerät laufen muss, weil das ist ja nicht nötig. Dann können die Server untereinander mit ihren hoffentlich High-Performance-Networks direkt kommunizieren und dann muss das nicht alles über mein armes Mobilfunkgerät laufen. Das ist der API-File-Uploader, ist auch aktiv in der Weiterentwicklung, entwickelt sich ständig weiter und da sind wir auch relativ stolz drauf.
Ja, der ist quasi noch unser extra Goodie, unser sozusagen der Top-Link in der Link-Sektion ergänzend zu dem quasi Overall-Thema Resumable Uploads. Ja, super, wunderbar. Also ich würde sagen, wenn wir alle jetzt nicht gerüstet sind für gute, reibungslose und in guter UX eingebettete Uploads sind, dann weiß ich es auch nicht.
Das hoffe ich auch. Also jetzt alle Werkzeuge bereitstehen, um dieses Problem zu meistern.
Ja, wirklich die One-Stop-Solution. Zumindest, wenn es um irgendwie nennenswerte Dateigrößen geht. Ne?
Genau.
Ja, dann bleibt uns nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst und auch mit diesem Themenvorschlag. Du hattest ja einfach mal quasi so ins Blaue rein uns kontaktiert und gesagt so, hey, habt ihr nicht Bock auf das Thema? Und ein super, super Thema. Vielen Dank dafür.
Ja, danke, dass ich da sein durfte, dass ich da eben über das Projekt reden durfte, wo ich auch einige meiner Arbeitszeit rein investiert habe und kann ich nur jedem empfehlen, der einen Themenvorschlag hat, sich bei euch einmal zu melden.
Ja, genau. Dem können wir uns anschließen. Ja, und auch vielen Dank dir und beziehungsweise euch als Firma, dass ihr eben diese Extrameile geht und eben das Ganze standardisiert. Das ist natürlich auch so ein bisschen so wie so ein Buch im Schrank haben, das man geschrieben hat. Ne? So hier, das war ein Standard, an dem habe ich mitgewirkt. So, wenn man dann mal seine Enkel auf dem Schoß sitzen hat und das die IETF-Bibel aufklappt und da steht das dann drin. aber es ist ja im Prinzip so ein bisschen Community-Arbeit. Also vielen Dank dafür. Genau. Ihr habt ja auch was davon, aber es ist dennoch Community-Arbeit.
Genau, es ist immer ein Geben und Nehmen. Ja. Man will es ja auch weitererhalten, die ganze Open-Source-Bewegung. Und wir tun unseren Teil. Genauso profitieren wir auch davon.
Genau.
Das ist ganz kurz so.
Bleibt nur noch zu sagen, unseren Hörerinnen und Hörern, wenn ihr Fragen habt oder irgendwie was wissen wollt, dann werden wir natürlich alle Kontaktwege zum Marius in den Shownotes verlinken. Und ihr dürft uns aber auch gerne auf allen anderen Wegen schreiben oder in unseren Community Slack hüpfen. Und ihr dürft auch gerne diese Folge natürlich liken und rezensieren und all diese Dinge tun, die Algorithmen dann auch aufgreifen und diese Folge dann noch mehr Leuten zum Hören anbieten. Vielen lieben Dank. Viele Grüße nach München, viele Grüße nach Köln, an den Hans auch.
Danke auch zurück an dich.
Vielen Dank.
Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es das wissen wir noch gar nicht. Ja, doch, wir wissen es, glaube ich, schon, aber wir haben kein offizielles Thema. Genau. Naja, ihr werdet es dann rauskriegen. Bis dann.
So ist das. Macht's gut. Ciao.
Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao.